Sex, Lügen und Buchmessung.
Hallo, hallo und herzlich willkommen zu unserem allerersten Live-Messe-Podcast. Voll schön, dass ihr alle da seid. Wir senden live von der Buchmesse, ein totales Monowurm. Und deswegen sprechen wir auch heute kaum über irgendwas anderes. Florian, sag mal, du bist den ganzen Tag schon auf der Messe unterwegs gewesen oder schon mehrere Tage vielleicht. Und vor allem, wie ist es denn so?
Ja, ich habe immer so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu Buchmessen. Ich hatte tatsächlich auch traumatische Erfahrungen auf ihn. Ich hatte vor Jahren mal, dass ich an einem Stand mit so Naturwissenschaftsbüchern, da hatten die Honigproben. Und mir ist tatsächlich passiert, dass diese Honigprobe an mich dran geschmiert wurde im Gedränge. Und ich unglaublich viel Kunsthonig dann einen ganzen Tag lang an mir hatte. Und dieses und überhaupt das Gedränge als solches finde ich immer ganz, ganz schrecklich, wahnsinnig anstrengend. Aber ich kann trotzdem seitdem zu Hause immer noch Honig essen, mag Literatur noch. Nur bei der Buchmesse kommt das alles immer wieder hoch. Und das war auch diesmal so, dass ich daran denken musste. Trotzdem mag ich die Buchmesse natürlich total gerne, gerade wegen den ganzen Gesprächen und auch gar nicht nur wegen dem, was zu Verlage machen, dass man so irgendwelche komischen Agent-Center-Termine hat, sondern vor allem wegen dem ganzen Geraschel, dass viele Leute miteinander sprechen und eigentlich so viele komische, kleine, schöne Informationen rumfluidieren. Das ist was ganz Tolles und eigentlich halt das, was irgendwie auch an Literatur beteiligt sein ausmacht. Und dafür liebe ich die Buchmesse schon sehr, sehr, sehr. Du auch?
Ja, aber also das mit dem Honig finde ich jetzt voll die Horrorgeschichte, weil man ist ja den ganzen Tag unterwegs und dann irgendwie ist man noch am Stand und nimmt noch einen Drink zu sich und dann muss man zu einem Dinner und dann noch zu einer Party und man schafft es ja gar nicht mehr auf die Hotelzimmer, um irgendwie zu duschen, sich umzuziehen, irgendwas. Das heißt, du warst den ganzen Tag dann so klebrig unterwegs, finde ich wohl die schlimme Vorstellung. Aber abgesehen davon geht es mir genauso. Also, ich liebe die Messe. Die macht mich total fertig. Die entzieht mir einfach sämtliche Energie aus meinem Körper. Und ich habe auch das Gefühl, jedes Jahr merke ich, dass ich älter geworden bin. Das kann ich so an der Messe messen, weil ich jedes Jahr denke, oh, der Morgen ist irgendwie noch härter. Und ich schon abends auch manchmal denke, vielleicht doch mal früher ins Bett gehen oder so. Aber ich liebe es auch sehr. Und genauso wie es mir ganz viel Energie aus dem Körper zieht, gibt es mir auch Energie. Also es beschwingt mich immer. Und ich denke immer so, geil, dafür machen wir es doch. Nicht, weil wir immer in unserem Büro sitzen, sondern weil es so Bock macht, hier zu sein und mit den Leuten sich auszutauschen. Und das hast du ja auch gerade gesagt, ich finde auch so, die Gespräche, also man hat diese offiziellen Termine und dann werden einem die Bücher gepitcht und das ist wichtig, aber ich finde auch die Termine, die man dann so abseits am Rande führt, sind oft irgendwie die schönsten und manchmal auch die viel wichtigeren und heute ist ja Donnerstag und am Montag wird ja immer traditionell der Buchpreis verliehen und ich finde, ein paar Tage lang ist es ja auch schön, hat man immer dann irgendwie Topics so. Wie fandst du den Gewinner, die Gewinnerin? Letzte Woche war auch der Nobelpreis. Manchmal ist das ja auch kontrovers. Haben dieses Jahr irgendwie alle abgenickt, so ganz wohlwollend. Han Kang finden, glaube ich, alle einfach gut. Aber Buchpreis, sag mal, da bist du ja viel tiefer drin als ich.
Ja, auf jeden Fall ist das echt total. Irgendjemand hat das Gossip strategisch geschickt gelegt, dass das so am Anfang ist und dann alle schon von Anfang an ranten und böse sein können. Man ist ja auch grundsätzlich auf das Kuratorium und die Jury hinter dem Buchpreis richtig böse, weil alles falsch entschieden wurde und so. Und das macht so eine gute, negative, swaggy Stimmung für alles. Und das ist, glaube ich, total der gute Vibe, um durch so eine Messe zu gehen. Dass alle so ein bisschen rumhaten und auch fast alle Verlage sind ja tief beleidigt, weil sie nicht gewonnen haben. Und es schafft schöne Missgunst. Man gratuliert dann so ganz vergiftet, geht so am Stand vorbei, umarmt alle ganz, ganz fest. Und gleichzeitig ist man voller Hass und Traurigkeit. Und das ist super für eine Woche auf der Messe, denke ich immer. Und diesmal war das dann natürlich noch total gesteigert, wird ja viel drüber gesprochen, weil wir einen tollen Kandidaten dabei hatten, der einerseits ein monumentales Buch geschrieben hatte, Clemens Meyer, bei dem alle sagten, was bedeutet das? Ist das die Zeitenwende, dass solche Bolognesken Romane gar nicht mehr gewinnen können, sondern jetzt kommen die kleineren Büchler angeblich und so weiter. Und auf der anderen Seite hat Clemens natürlich auch den krassen Impetus, dass er tatsächlich da dann rausrennt, dass er nachts noch Mails an die Jury schreibt, in denen er sich beschwert, dass er überhaupt, wenn ihr...
Moment, hat er wirklich Mails an die Jury geschrieben?
Wo habe ich gehört? Irgendwo, das ist scheint ein Gossip-Thema zu sein. Und andere tolle Gossip-Quelle für die Älteren hier, die noch bei Facebook sind, ist, es gibt auch einen pseudonymen Facebook-Account von ihm. Und der lohnt sich auch
gar nicht mehr...
Weil er sich ab dieser Sekunde nicht mehr, ist es vorbei, aber da verkämpft er sich tatsächlich auch ganz, ganz toll mit ganz, ganz kleinen Einträgen, wo jemand irgendwie einen Nebensatz ihn erwähnt hat und geht ihm einfach so die Hucke hoch und das ist ja irgendwie auch was Schönes. Ich finde es ja eigentlich toll, wenn Leute dafür eintreten. Aber zum Buchpreis noch ein Satz. Das Interessante war ja, da wurde dann gesagt, der sehr, sehr, sehr schöne und tolle und preiswürdige Roman von Martina Hefter wäre ein Kompromisskandidat, was ein ganz, ganz, ganz ungünstiges Wort war.
So
bitte
unglücklich.
Sowas niemals öffentlich sagen. Schrecklich. Also die müsste ich wirklich den Mund mit Seife auswaschen dafür, das Jurymitglied. Aber das Interessante ist ja auch, beim Kompromiss müssen ja auch zwei Titel im Raum gestanden haben und dass über den anderen Titel gar nicht gesprochen wird. Das finde ich ganz interessant. Und das ist schon auch ein bisschen, was diese großen, dicken Bücher und heftiges Auftreten und so ein bisschen männliches Rausstampfen und so auch erzeugen, dass über viele andere Facetten gar nicht mehr geredet wird. Und das ist natürlich zutiefst traurig.
Ja, aber gut, also das ist er jetzt halt, der Buchpreis. Martina Hefter hat ihn, ich meine, es ist auch einfach voll schön für sie, oder? Und kontrovers, ein bisschen Spaß macht's ja. Und jetzt reden wir auch alle drüber und es macht ja auch ein bisschen Bock. Aber gleichzeitig denke ich, es tut mir auch ein bisschen irgendwie leid für sie und für den Preis. Und irgendwie ist ja auch nicht cool, wenn dann jemand kommt und sagt, ist jetzt irgendwie nicht so verdient. Aber gut, immerhin hatten wir ein Thema. Weil apropos Gossip, wir haben ja bei Instagram gefragt, ob Leute uns ein bisschen Gossip durchstechen. Und dann kam nichts. Und dann fand Florian nicht so scheiße, das ist das Thema unserer Folge. Und dann hast du nochmal, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, so einen anonymisierten Button da bei Instagram. Und weil da Leute nachgefragt haben. Und dann haben wir gedacht, krass, jetzt kommen einfach die allerheftigsten
alles
Stories.
Raus.
Weil jetzt geben wir den Leuten, was sie wollen, nämlich so einen anonymisierten Button. Nur damit dann, was kam?
Ja,
gar nichts, oder?
Wirklich traurig. Also auch ein paar gute Gags, auch hier aus dem Publikum übrigens teilweise. Große Finden, Geschichten, die man vielleicht glauben wollte, aber bei denen ich dachte, okay, ich bin zwar kein Investigativjournalist, aber besser mal verifizieren, so ungefähr. Also man wurde eher gelinkt. Ich gucke jetzt Isabella Kaldat nicht an, aber das stand im Raum bei einigen dieser Einträge.
Aber sag mal, wurde da irgendwas durchgestochen oder war bei dir zumindest?
Nö, aber jetzt habe ich ja gerade hier vor kurzem erst gehört von irgendwelchen internationalen Dinners, die Folge heißt ja, wie heißt sie? Sie heißt nicht Kokainlügen und Buchmesse, sondern sie heißt Sexlügen und Buchmesse. Und jetzt habe ich gerade von dir eine tolle Geschichte gehört.
Ja, und den Titel haben wir uns ja vorher überlegt. Man konnte gar nicht ahnen, dass es passieren wird.
Ich habe nicht damit gerechnet, dass sowas im Raum steht bei so einer Messe.
Nein, ich auch nicht. Ich bin auch leicht skandalisiert. Aber gleichzeitig denke ich auch ein bisschen cool. Buchmesse ist back irgendwie. Vielleicht wird das ja mal wieder, wie es in den 90ern oder in den 80ern war oder so. Ja, also ich habe einfach nur gehört. Und du hast es aber auch gehört, Florian. Und wenn wir das von zwei Seiten gehört haben, dann ist es vielleicht gar kein Gerücht
Person.
Mehr. Dann ist es auf jeden Fall echt. Dass es ein Dinner gab. Also es gibt ja jeden Abend irgendwelche Dinner und es war eine internationale Runde. Wie
also es gibt für internationale jeden Abend Dinner, möchte ich mal als Deutschsprachiger sagen. Ich bin immer irgendwo im Bistro daneben.
Höchst, dein Ernst? Bist du nicht bei so Dinnern?
Das ist jetzt der wahre Gossip hier.
Ah, okay. Das treue Dasein.
Erzähl mal weiter, entschuldige.
Genau, es gibt Dinner, das sind dann oft so Verlage, internationale Verlage oder auch LektorInnen oder Agenten und die kommen dann in so bunten Runden zusammen. Und genau, es war so eine große Runde. Und ja, während dieses Dinners verschwanden dann irgendwie zwei Leute an diesem Tisch auf die Toilette und ich glaube erst hat sich da keiner was dabei gedacht, aber dann, weil wir auch alle irgendwie, wir sind ja alle überhaupt nicht irgendwie, also es sind ja alles nicht so wilde Leute, denkt man zumindest, man denkt halt, ja die gehen jetzt kurz mal auf Klo, müssen beide gleichzeitig und dann aber, okay, ihr wisst alle, wo es hingeht, ist eine dritte Person auf Klo und kam wieder und war so, wow, krass, ich glaube, die haben da gerade Sex. Und dann war ich erst ein bisschen so, ja, vielleicht sind das ja irgendwie, also es können ja auch andere random Leute einfach sein.
Viel wahrscheinlicher.
Und dann war es so, nein, die haben Englisch gesprochen. Und dann ist ja klar, wer jetzt gerade in Frankfurt unterwegs ist zu dieser Zeit und auch in irgendwie diesen Restaurants und so, gehört natürlich irgendwie zur internationalen Literaturszene.
Also von diesem Exzess wird noch in 20 Jahren gesprochen werden, da bin ich mir völlig sicher.
Genau. Aber das ist doch schön, weil man doch ein bisschen, es gibt doch auch immer diese Verklärung der alten Zeiten, so früher wurde mehr getrunken und früher war irgendwie das Geile und alle mal im Frankfurter Hof und die Deals und bla und jetzt und wir denken immer, wir müssen nur sparen und wir erleben immer nur so irgendwie die spartanische Variante der Messe. Aber jetzt hatte ich richtig so ein Gefühl von, ah nein, vielleicht irgendwie, vielleicht
alles
kommen ja so, vielleicht
kommen
so Zeiten zurück.
Ja, und das ist ein gutes Stichwort. Anderes großes gerüchteweise obsessiv besetztes Thema dieser Tage war ja Suhrkamp. Mir fällt sofort auch ein anderes schönes Gerücht an meiner Anfangszeit auf dieser Messe, die jetzt schon 10, 15 Jahre, noch mehr leider, zurückliegt. Da kann ich mir noch total darüber redeten. Da gibt es ja immer bei Joachim Unselt, dem Unselt-Sohn, auch Empfänge. Und dass Moritz von Uslar und Benjamin von Stuckrad-Barre mit Büchern Fußball gespielt hatten im Garten, die sie aus seinem Regal genommen hatten.
Das habe
so
ich noch
Schlacker,
nie gehört.
Schlacker, Schlacker, Schlacker. Und auch noch das Kulturgut.
Das finde ich jetzt aber irgendwie auch krass, wenn ich ehrlich bin.
Ja, guck,
ich finde das irgendwie auch ein Entweihung.
Das sind immer die, diese harten
Kerle,
nicht? Das ist genau wie mit Clemens Meyer vorhin. Und die andere große obsessive Figur dieser Tage war ja eben Joachims Vater, Siegfried.
Ja.
Und bei bei dem ja nicht nur irgendwie große Jubiläen ins Haus standen, sondern auch plötzlich große Scoops gelandet wurden und eben der Untergang des Hauses Suhrkamp beschworen wurde und die Feuilletons sich total manisch dran abgearbeitet haben, so in 3 Tagen 300 Artikel so ungefähr, mehr als Rezensionen im gesamten Kalenderjahr bisher.
Aber sag mal, glaubst du, das war irgendwie, also das Timing war ja einfach, ich frag mal so ganz offen, war das nicht zu perfekt? Also man feiert 100 Jahre Geburtstag Unselt und das ist natürlich irgendwie alles große Jubelarie. Und dann eine Woche später droppt diese News, dass Suhrkamp jetzt verkauft wurde, beziehungsweise von dem einen Anteilseigner, der quasi alle Anteile übernommen hat. Große Aufregung. Und dann nur ein paar Tage später beginnt die Messe. Glaubst du, da haben Leute extra das so quasi auf die Messe hin? Es scheint mir einfach zu perfekt.
Ja,
so
klar.
Perfect Storm.
Ja,
irgendwie.
Also das wird jetzt nicht so gewesen sein, dass die gemütlich bei Suhrkamp rumlagen und gesagt haben, hey, wann wollen wir denn mal die Nachricht rausbringen? Wir machen das doch am besten genau vor der Buchmesse, damit alle nur über diese Katastrophenmeldung sprechen.
Nur das für uns, für unseren Podcast.
Eindeutig durchgestochen worden und es ist eigentlich ein Fall Süddeutsche Zeitung, weil die Süddeutsche Zeitung ja interessanterweise die Zeitung war, die am gleichen Tag eine Untergangserzählung hatte, in der die Frankfurter Allgemeine Zeitung perfekt gebrieft war vom Verlag und so richtig gesagt wurde, ist alles gar nicht so schlimm, die werden halt mal verkauft, die Anteile, aber es wird uns weitergeben und wir haben ein bisschen miese, aber das geht schon und so. Und deswegen war ganz klar, dass es bei der Süddeutschen Zeitung ein großes Interesse gegeben hatte, so einen Scoop zu landen und sowas zu machen. Und das Interessante war dann aber, dass eben so die Journalisten Gewerkschaft quasi da drauf sprang, indem sie eigentlich nur so ein bisschen wie Sportberichterstatter sagen würden, wenn bei FC Bayern München irgendein Tor umgefallen ist. So reagierten die, dass dann so ganz nostalgisch so immer gesagt wurde, oh Gott, Suhrkamp, ich liebe es so und es gibt dort nur gute Bücher. Eine der lustigsten Sachen, die ich hatte in dieser Berichterstattung, war, dass ich immer gedacht habe, weil dann immer gesagt wurde, es ist der wertvollste und hochkulturellste Verlag. Und ich dachte dann immer, dass das so schmerzhaft sein muss für die Personen, die dieses Suhrkamp-Insel-Programm machen, die ja die ganze Zeit so 100 Hundegedichte rausbringen oder Rückenschule von Maya Wohlfahrt oder so. Das muss unglaublich schmerzhaft sein, dass man damit gar nicht gesehen wird. Dass man noch nicht mal, während man sich total popularisiert, gesehen wird darin, sondern alle nur sagen, nein, ihr seid ein hochkultureller Verlag. Das ist eine ganz tragische Figur.
Oder, ich weiß nicht, ist das tragisch oder ist das irgendwie auch so deren Vorteil, dass sie quasi im Windschatten von Suhrkamp, also dass sie profitieren können von, wir sind Teil von Suhrkamp und damit einfach Prestige. Und die Aura von Suhrkamp strahlt auch auf dich ab, aber du bist da halt auf deiner Insel und kannst da irgendwie mal so ein bisschen Hundegedichte, aber nein, die machen ja auch einfach mehr Genre und so, kannst da einfach das ein bisschen machen und wirst nicht so richtig behelligt. Wirst aber, glaube ich, für voll genommen, weil ja die Buchhändlerinnen finden das dann vielleicht schon immer noch besser als jetzt super kommerzielle Verlage. Ich weiß gar nicht, ob das so schlimm ist.
Sehr rationaler Blick auf diese Sachen.
Oder ob das voll das gute Dasein ist.
Ich habe mir jetzt so eine Beckett-Szene vorgestellt, aber damit komme ich zu einer weiteren Frage, und das ist ja, wir reden ja tatsächlich als Lektorinnen eigentlich auf diesen Buchmessen, unser Gossip ist ja schrecklich rational, das ist ja eigentlich immer nur so, das und das ist fast sechsstellig, solche Sachen, weil es nur darum geht, welche Vorschüsse gezahlt werden und wo es welche Auktionen gibt. Und da wollte ich dich jetzt mal ansprechen, die du dich auch noch in der Internationalen tummelst, wo es ja viel mehr so Buchhypes und Gossip rund um Bücher gibt. Ist das denn gerade eine Messe, auf der die Leute wild darüber sprechen, was für geheime Bücher rauspreschen werden in die Welt? Oder wie läuft das gerade?
Nee, wirklich gar nicht. Also das ist eher so eine Messe, wo alle sich so einig sind, ja, es gibt ja irgendwie gerade nicht so viel Gutes. Und dann erzählen sich alle einfach nur, dass es nichts gibt. Aber das ist irgendwie auch ganz, also auf eine Art ist es auch beruhigend, weil dann versichern sich einfach alle gegenseitig, dass es nichts gibt. Und dann kann man sich auch sicher sein, dass man selbst nichts verpasst hat. Also manchmal ist auch ein ganz gutes Gefühl so, ah, okay, dann habe ich nichts übersehen. Aber es gibt jetzt nicht so ein Buch, was so mega hochdreht, über das irgendwie alle sprechen. Es gab so ein paar kleinere Sachen vor der Messe. Es gab so ein Buch, über das ich kaum sprechen kann, weil das eine Auktion war und ich habe die verloren. Und es hat mir so ein bisschen das Herz gebrochen. Und deswegen ist das ganz schlimm, weil jetzt, wenn es ein Buch gibt, über das gesprochen wird, dann ist es dieses Buch und diese Auktion. Und ich hatte echt, also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich bin geboren, um dieses Buch zu verlegen. Und ungefähr so war auch der Brief, den ich an die Autorin und den Verlag geschrieben habe. 3 Seiten lang und irgendwie dachte ich so, ja, also was noch mehr? Ich habe mein ganzes Herz denen zu Füßen gelegt. Und dann hat ein anderer Verlag das gekauft, weil es spielen ja nicht nur so nette Worte eine Rolle, sondern es ist ja auch immer viel Geld im Spiel und dieser andere Verlag hat dann einfach mehr bezahlt und scheinbar deutlich mehr. Ja, und dann habe ich wirklich die netteste Absage aller Zeiten gekriegt. Aber das war dann irgendwie auch besonders schlimm, weil die haben dann nicht nur geschrieben so, ja, danke, tut uns leid, irgendwie, du bist es halt nicht, sondern ich habe echt wirklich so mehrere Paragraphen, das war richtig, richtig lang und dann irgendwie so, es war ein englisches Manuskript und es fing schon an, Emily, I'm so sorry. Und dann irgendwie so ein Sermon. Und dann irgendwie, the author was moved to tears, so, by your letter. Oh. Und dann ging es so weiter. Und dann nochmal, es wurde so ganz pathetisch, und dann nochmal so, again, Emily, I'm so sorry. Und dann so, leider, nein, du
nicht. Sie haben es dir so richtig reingedreht.
Und irgendwie, und ich habe schon verstanden, weil ich glaube, sie wollten sagen, wow, wir haben irgendwie gesehen und wir haben lange drüber nachgedacht und wir haben, also... Ich glaube, sie wollten irgendwie einfach sehr nett, wertschätzend reagieren, weil ich offensichtlich sehr viel Zeit investiert habe. Gleichzeitig war das irgendwie fast noch schlimmer dann als so ein schnödes, nee, sorry, irgendwie, wir sind jetzt einfach, wir haben uns einfach fürs höhere Angebot entschieden. Und es war richtig, das war irgendwie 2 Tage vor der Messe. Und es ist, also ich bin, also man ist immer enttäuscht, aber manchmal bin ich auch, dass ich denke, okay, weiter geht's, so ist das Geschäft, es gibt mehr Bücher, irgendwie, wir werden schon was anderes finden. Aber irgendwie, das hat dann so reingehauen, diese Mail. Und dann war ich richtig so, ich war im Büro, meine Kollegen können das bezeugen, es war dann so leicht dramatisch. Ich war richtig so, oh, und dann habe ich irgendwie meinen Laptop ausgemacht, runtergefahren, den so zugeknallt, ich mache jetzt Feierabend irgendwie, ich hatte so gar keinen Bock mehr hier auf die Nummer. Und ich war richtig so, ich habe gemerkt, wow, und dann dachte ich, okay, ich wollte dieses Buch wirklich sehr. Ich merke, ich fahre jetzt auch schon wieder richtig also, hoch. Also es ja, bewegt total. Mich richtig.
Also meine Holzham-Strategie mit sowas umzugehen
ist immer... Es wird nicht
immer,
bei Hansa Blau erscheinen.
Meine Holzham-Strategie damit umzugehen ist eigentlich immer blanker Hass auf den Verlag, ja. Der es gekauft hat. Also wirklich nur negative Gefühle. Einfach alles Positive ausschalten, für lange Zeit wirklich bösartig werden.
Genau.
Und so muss man es machen.
Das ist aber das Allerschlimmste, weil es hat ein Verlag gekauft, für den ich mal gearbeitet habe und wo ich die Leute auch wirklich alle noch sehr, sehr liebe. Und das ist jetzt ganz schwer für mich, weil ich, also das ist ein bisschen wie, wenn man den Buchpreis gewinnt. Man ist so, wow, mega das Buch, oh, Glückwunsch, oh, ihr werdet das zu so einem Bestseller machen. Und gleichzeitig bin ich nur so, oh, irgendwie,
lass mich noch eine,
ich kann es nicht gönnen.
Lass mich noch eine Frage stellen zu diesen hohen Vorschüssen. Das ist ja echt auch immer komisch. Wir reden ja die ganze Zeit über eine total stagnierende Branche und nichts ist mehr was wert. Und es gibt gar keine Partys mehr beispielsweise. Daran merkt man viel, alle wollen auf die Dumont-Party, weil es einfach nichts anderes mehr gibt. Man ist so total glücklich. Das Kölsch von Kiwi gestern nehme ich mit nach Hause, weil ich so endlich mal wieder was geschenkt bekommen habe auf dieser Messe. So ungefähr. Und nichts ist mehr da. Und trotzdem gibt es unglaubliche Summen. Letztes Jahr war ein tolles Messe-Gossip-Thema, dass es ein... Buch gab, Der Bademeister ohne Himmel von Petra Pellini, das inzwischen
ja, letztes Jahr gab's
rausgekommen ist bei Rowold Kindler. Und da konnte man dann später entnehmen, das ist immer sehr schön, das kann man aus internationalen Listen entnehmen, wo dann mal damit angegeben wird, wie teuer das war. Und da war dann eben, dass ein Two-Book-Deal für über 1 Million Euro über die Bühne gegangen wäre in diesem Falle. Ich weiß gar nicht, wie erfolgreich das Buch war. Rechnen sich solche Sachen denn? Da muss man ja echt eine Menge Geld verdienen. Eine einfache Faustformel fürs Kalkulieren ist ja, dass man immer einfach durch 2 rechnet. Also 500.000 hat eins von den beiden gekostet. Sie müssen es mindestens 250.000 Mal verkaufen.
Ja.
Das ist gar nicht, fällt mir jetzt gar nicht so viele Fälle ein.
Nö, und auch bei dem Buch würde ich jetzt sagen, das wird sich jetzt wahrscheinlich unterm Strich nicht rechnen. Ich glaube, das war recht erfolgreich. Das war auch jetzt gerade nominiert für diesen Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhandlung. Hat ihn aber auch nicht gewonnen. Hat sich jetzt, glaube ich, ganz gut verkauft, war auf der Liste. Ist, glaube ich, auch ein Buch, was irgendwie die Buchhändlerinnen lieben und auch viele LeserInnen, aber... Lange, lange, lange verkauft es sich jetzt nicht in solchen Sphären, dass es je diesen wirklich etwas absurden Vorschuss einspielt. Aber es ist ja bei Rowold erschienen, das ist ja ein Verlag, der das schon auch wahrscheinlich einfach aushalten kann. Wird dann irgendwie querfinanziert durch, durch was eigentlich? Wenn wir mal ins Rowold-Verlagsprogramm gucken. Aber die hatten ja auch letztes Jahr Nobelpreis, die hatten letztes Jahr Buchpreis. Moment. So kann man die Sache ja irgendwie querfinanzieren. Aber das war letztes Jahr echt krass. Also das war wirklich, das war dann eine Messe, wo es diesen Hype gab. Da gab es dieses Buch und dann gab es irgendwie Angebote nach Angebote und ich habe da auch mal kurz eine Runde mitgeboten, weil ich irgendwie dachte, ja, ich finde es irgendwie auch nicht schlecht, aber auch so ganz naiv. Ich so, ah ja, dann bin ich da zum Stand von dem Agenten, war so, ah ja, ich würde da auch noch gerne mit einsteigen und habe dann da irgendwie so ein moderates Angebot abgegeben und dann irgendwie 2 Tage später hieß es schon, ja, also du und irgendwie 14 andere Verlage in Deutschland und wir sind schon irgendwie bei, keine Ahnung, irgendeinem, jetzt so nicht 6-stelligen, aber auf jeden Fall 5-stelligen Betrag und dann war ich ein bisschen so, ah, eventuell werde ich auch diese Auktion in diesem Moment sofort wieder verlassen, weil das überfordert hier alles, was ich leisten kann. Das war aber interessant, weil irgendwie ist es ja schon auch krass, dieser Moment, wenn man denkt, es gibt jetzt ein Buch oder ein Manuskript, für das sich scheinbar gefühlt geschlossen die Branche irgendwie begeistert. Und das ist natürlich schon ein guter Moment. Und dann macht Messe, finde ich, auch nochmal Spaß, weil es dann auch nochmal
naja,
so hoch dreht.
Sehe ich genau andersrum. Das ist ja immer so ein perverses Ding. Das ist wie im Schwimmbad, wenn alle sich bei der einen Rutsche anstellen, dann will man unbedingt sich plötzlich auch bei dieser Rutsche anstellen und denkt so, boah, das ist für mich das Erstrebenswerte, da jetzt rutschen zu dürfen. Und in Wahrheit ist es natürlich überhaupt nicht so. Und ich finde das immer man wird gar nicht schwarmintelligent, sondern so schwarmdumm, dass alle so selbstbesoffen sind. Und das ist ein sehr unangenehmer Zustand, finde ich oft. Deswegen bin ich da auch nicht so gut drin, glaube ich. Ich bin in sowas immer gar nicht erst drin, weil ich immer so von Anfang an so skeptisch rumonkele und sage, nein, nein, nein. Und mir fällt dazu noch ein, dass es ja gerade tatsächlich noch einen Hype gibt, aus dem ich dann auch nur erfuhr, nachdem ich das Buch schon lange abgesagt hatte. Weil nämlich auch wieder international wird so gesagt, wow, it's the huge German new voice, total heftig.
Und das muss man sagen, das finde ich jetzt auch wirklich eine Mega-Nachricht. Da denke ich richtig so, die deutsche Literatur wird jetzt wieder groß im Ausland, weil wenn wir über Hype sprechen, dann sind das jetzt ja so Hypes, also bei denen sich deutsche Verlage für irgendwelche Manuskripte begeistern. Aber dieses Mal gibt es tatsächlich das Projekt eines deutschen oder eventuell Schweizer Autors, was sich gerade im Ausland mega verkauft. Das ist so deren Messetitel und die verkaufen das gerade in allerlei Länder. Die Scouts, mit denen wir auch im Ausland arbeiten, die empfehlen das nach rechts und links und haben das auch schon gelesen und alle sind richtig so, wow! Und das Buch hatten wir ja auch mal uns angeschaut.
Also, das kann man ruhig erzählen, das ist auch überhaupt kein Geheimnis.
Ja, erzähl mal.
Der Autor hat auch den unschlagbaren Namen Nelio Biedermann und ist unfassbar blutjung, ist so wie noch jüngerer Benedikt Fels zum ersten Buch hin, so ungefähr. Und das Buch war bei mir, dass ich gedacht habe, okay, magischer Realismus ist total toll, aber das hier ist einfach vom ersten Satz an, das ist so die Geschichte eines ungarischen Adelsgeschlechts über 100 Jahre hinweg oder so, und vom ersten Satz an fliegen irgendwie die Leute durch die Bäume und gibt's Glasknochen und was weiß ich, und ich war so richtig so, okay, ich bin kein Genre oder ich weiß gar nicht, was das ist, aber ich bin nicht dafür zuständig, und hab's zugeklappt, und dann erfährt man eben, dass die ganze Welt sich zuständig fühlt und dass es das ist, was dieses Zeitalter bestimmen wird.
Und also ich muss ja sagen, ich habe ja ein total reines Gewissen, was dieses Projekt angeht, weil als erstes war das bei mir und dann habe ich da so reingelesen und dann, also ich irgendwie fand ich diesen Autor auch interessant und hatte natürlich auch direkt so Benedikt Welz irgendwie Vibes und war mir aber und dachte irgendwie, ja, schon besonderer Ton, aber irgendwie dachte ich, nee, ich sehe es jetzt einfach nicht so richtig bei uns im Programm. Dann habe ich es aber Florian weitergeleitet, weil ich war ein bisschen so, aber man könnte es ja nochmal angucken. Also ich würde mich jetzt zurückziehen auf die Position, ich habe total gespürt, dass das was ganz Großes ist, nur ich konnte es halt nicht bei mir bei Hansa Blau machen, aber ich dachte einfach, sowas Großes muss man, wenn, dann bei euch in München machen. So ist es.
Das ist ganz toll. Jetzt weißt du auch noch die ganze Welt. Das wird immer besser.
Aber das sind ja so Leichen im Keller, die wir irgendwie alle als LektorInnen haben. Und ich glaube, manche sprechen da offener als andere drüber. Aber wenn du je mal einem Lektor oder einer Lektorin begegnet, oder vielleicht bist du ja schon mal jemandem begegnet, der oder die behauptet, dass die noch nie irgendwie einen großen Bestseller oder so abgesagt haben, es kann es nicht geben, oder? Es gehört einfach dazu. Ich bin da irgendwie auch recht entspannt. Ich denke mir so, ja, so ist es halt.
Klar, und ich mag auch
immer... Ich hätte es dann auch nicht groß gemacht, denke ich immer. Ich habe es dann ja offensichtlich... Ich hatte ja die Vision nicht, die jemand anderes dann hatte.
Ja, ist so. Und ich mag auch immer diese Abbiegungen. Es sind schon immer auch tolle Geschichten, was mal irgendwo lag oder wer mit wem befreundet war. Und dann kommt alles ganz, ganz anders raus. Das sind schon immer sehr schöne Geschichten und oft auch natürlich trotzdem, es gibt schon, glaube ich, Leute, die so irgendwann von der Bühne gehen und so richtig dachten, ich hatte es auf der Hand, ich hatte es auf
Aber
der
sag
Hand.
Mal, das ist doch jetzt mal the big reveal, weil bei diesem Lazar von Nelio Biedermann wissen wir noch gar nicht, vielleicht wird es ja gar nicht so ein Bestseller, ist ja alles auch eine große Wette, die wir da immer eingehen. Was ist denn so ein Buch, wo du im Nachhinein denkst, ach du Scheiße, das habe ich ernsthaft abgesagt?
Na du triffst mich an ganz wunden Punkt, mir geht es eigentlich noch viel schlechter als dir. Hier Martina Hefter, der sehr schöne Roman.
Kann ich
auch sagen, dass ich eben Martina schon lange kenne und das Buch richtig exklusiv, sehr früh, in einer sehr frühen Fassung, muss ich dazu auch sagen, bei uns liegen hatte.
Ja.
Und auch eine gute Beziehung zu dem Manuskript hatte. Ja. Ich fand das ganz toll, wir haben viel drüber gesprochen und so. Es hat lange gedauert. Und irgendwann waren wir so, das war noch eine sehr andere Form, haben wir das so sehr vertagt und gesagt, du, guck nochmal. Und dann hat sie sich halt, wie das oft an Leute geschickt machen, eine Agentur genommen und so weiter. Und es ist auch an Manuskriptsachen geschehen. Aber es ist natürlich trotzdem jetzt, also ich hab mir ehrlich gesagt den Livestream diesmal gar nicht angeguckt. Ich wollte es gar nicht so genau wissen.
Ja,
alles.
Ja, aber schon schmerzhaft. Ich habe mal, nur damit ich auch eine Sache reveale, ich habe vor vielen, vielen Jahren war ich auch mal Lektorin für so sehr kommerzielle Stoffe. Und da wurde mir Liebeskind von Romy Hausmann angeboten. Und ich fand das irgendwie nicht schlecht, aber ich war ein bisschen so, müsste man schon auch im Lektorat irgendwie vielleicht noch was machen und dann irgendwie so kurz mal mit Kollegen, vielleicht nicht und so. Und dann, es ist ja ein sehr erfolgreiches Buch gewesen. Und dann kam irgendwie auch noch so die große Netflix irgendwie Serie dazu. Und dann hatte ich einen Termin heute bei der Agentur Und die haben da, ist einfach eine Agentur, die gerade einfach sehr erfolgreich ist und ganz viele tolle Autorinnen hat. Und die hatten da dann so eine Wand mit so ihren gerade sehr erfolgreichen Autorinnen. Zum Beispiel irgendwie Caro Wahl steht dann da. Und das war wirklich nur so frontless, also wirklich nur so die erfolgreichsten Bücher des Jahres. Und aber auch irgendwie Liebeskind, weil sich, glaube ich, noch so den allererfolgreichsten Backlist-Titel aller Zeiten da auch noch in die Wand gestellt haben. Und ich war richtig so, oh, was für eine scheiß Erinnerung. Aber naja, wie gesagt, ich hatte die Vision nicht, ich hätte es wahrscheinlich gar nicht zu so einem Smasher publiziert.
Also pädagogisch total wertvoll für dich. Um das Ganze hier nochmal auf den Boden der Tatsachen runterzuholen, über die anonyme App, das Allerpragmatischste, was ich gehört habe, ist, dass man im Treppenhaus der Literaturmesse auch rauchen kann. Das war der größte Hint, den ich gehört habe. Keine Ahnung, ob das stimmt, das konnte ich gar nicht überprüfen, weil ich ja das Gefühl habe, dass unsere Generation eh aus dem Rauchen, aus dem Trinken, aus Kokain und Sexualität so rausgewachsen ist.
oder jetzt wieder rein, weil jetzt ja wieder irgendwie auf den Klos während der Dinner.
Ich muss es dir jetzt sagen, das waren einfach Touristen, die zufällig im gleichen Restaurant waren.
Oh, weißt du, das habe ich nämlich auch gedacht. Am Ende ist das wirklich, das fällt wahrscheinlich so in sich zusammen, wenn man da wirklich irgendwie dem nachgehen würde. Mhm. Aber hast du noch ein letztes gutes, kleines Gossip-Schnipsel?
Nee, tatsächlich aus unserer Branche nicht. Was ganz lustig ist, es gibt jetzt auch so einen Preis für beste Verfilmung eines Romans und so weiter. Dadurch hat man dann auch mit anderen Branchen zu tun. Und da ist das ja tatsächlich auch so, dass mich würde immer interessieren, weil ich nie in anderen Branchen bin, welche so die mondänste oder, orgiastischst veranlagte ist oder so. Und da hatte ich aber auch schon auch mal das Gefühl, dass zum Beispiel Filmleute nicht so gerne auf Literaturpartys gehen wie Literaturleute auf Filmpartys. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ich kann dazu gar nichts sagen.
Dass unsere Partys einfach mega lame sind oder was?
Wer weiß. Du, wir haben ja noch ein paar Literaturtipps, weil wir auch in die Zukunft des Gossip gucken wollen, worüber bald gesprochen wird. Und deswegen haben wir uns das nächste Programm angeguckt, auch hier in der Live-Veranstaltung ausgeteilt. Und da wollten wir einzeln auf Bücher hinweisen, die für uns tatsächlich jetzt schon Flattern im Herzen verursachen.
Ja.
Und ich glaube, du fängst mit deinem eigenen Programm an und mit was du gefunden hast.
Ja, aber das darf ich mir gar nicht auf die Fahne schreiben. Das hat meine Kollegin Alexandra gefunden. Aber ich habe das dann sehr endorsed und gesagt, ja, lass mal machen. Ich finde es auch mega. Das ist eine Schweizer Autorin, Sarah Gmür heißt sie. Und das wird unser Spitzentitel im Frühjahr 25. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt 18. Stock. Ist ja gerade ein bisschen trendy, so Buchtitel mit Zahlen. Machen wir mal mit. Aber steht natürlich komplett für sich alleine. Es ist ein Mega-Sound, den diese Autorin hat. Ich finde, man liest ein paar Zeilen und irgendwie hat man sofort das Gefühl, das ist so was ganz Eigenes. Es macht Spaß, man rutscht da so durch. Trotzdem wird eine richtig gute Geschichte erzählt von einer jungen Mutter, die in einer Platte in so einem richtigen Block in Berlin lebt mit ihrer Tochter und da irgendwie raus will und sich eigentlich in so eine andere Welt sehnt und darüber hinaus ein bisschen übersieht, dass das eigentlich schon auch ein ziemlich tolles Zuhause ist, weil es gibt so eine ganz tolle Solidarität zwischen den anderen Frauen in diesem Block, sind so ganz tolle Freundschaftsgeschichten und ich will jetzt nicht zu viel spoilern, ob sie da jetzt rauskommt oder nicht, aber ich würde sagen, lesen lohnt sich. Ist richtig ein richtiges Highlight bei uns. Ich freue mich krass drauf.
Ich schließe mit was an, was ich jetzt lektoriert habe. Ist schon ganz fertig und erscheint im Frühjahr und ist ein Buch, das mir wirklich sehr viel bedeutet. Die Autorin heißt Helene Bracht und das Buch heißt Das Lieben danach. Das ist eine Art Essay, der vielleicht an Gabriele von Arnim oder Daniel Schreiber erinnert. Es ist auch eine große Erinnerung an ein ganzes Leben. Und diese Autorin, die kam durch einen totalen Zufall zu mir. Es gab eine gemeinsame Bekannte und irgendwann schrieb die mir und sagte, sie hat eine Freundin, die 70 bereits ist und die zum ersten Mal in ihrem Leben eben einen literarischen Text geschrieben hat und ob die mir mal den Text einfach schicken könnte. Und dieser Text kam und das ist wirklich das ist ein unglaublich toller Essay, bei dem man ganz stark auch denkt, dass man so gar nicht schreiben kann, wenn man jünger ist, weil da unglaublich viel Lebenserfahrung drin steckt. Ein ganz souveräner Ton und es geht eigentlich um eine es geht um eine schreckliche Erfahrung im Leben. Das ganze Buch geht darum, dass einem im Leben schreckliche Dinge passieren können. Die Autorin ist als junges Mädchen sehr brutal und schlimm sexuell missbraucht worden. Das war eben auch in einem ganz anderen Jahrzehnt mit einer völlig anderen Kultur des Sprechens darüber oder gerade des Nichtsprechens. Das wurde unglaublich unter den Tisch gekehrt von den Eltern und so weiter. Und eigentlich ist dieser Titel eben genau das, was dann passiert. In dem Buch wird das zwar beschrieben, das kommt immer mal wieder auch vor und ist auch wirklich hart und schlimm, aber es geht vor allem darüber, wie man eigentlich weiter lebt und wie man weiter liebt, wenn man Vertrauen, wenn Vertrauen missbraucht wurde, wenn man in Beziehungen oder in Gewaltverhältnisse oder in ganz verschiedene Sachen gekommen ist, die nicht gut ausgehen, in denen man auf andere Menschen in seiner Intimität stößt, mit denen es nicht gut abläuft. Und ich finde den Text unglaublich klug und er ist gleichzeitig auf eine ganz seltsame Art ist er sehr selbstbewusst und gelöst und lustig teilweise. Und man merkt, dass da jemand mit Abstand von vielen Jahrzehnten redet und ich glaube, es wird ein total tolles und sehr wichtiges Buch für viele Leute.
Ist auch auf jeden Fall so ein Buch, habe ich jetzt zumindest gemerkt. Man merkt dann ja manchmal, wie die Bücher sich dann so im Verlag so ein bisschen so weiter verbreiten und Leute anfangen drüber zu sprechen. Man merkt voll, das ist so ein Buch, also jeder, der es gelesen hat, spricht auch kurz drüber und jeder oder jede, die es gelesen hat, haben dann auch irgendwie so ein, wollen dann auch irgendwie weiter drüber sprechen. Ich finde es ein mega gutes Gefühl, wenn man schon im Kleinsten merkt, das macht richtig was irgendwie mit den Leuten. Genau. Ja, wir wollen noch über ein Buch sprechen oder ich will noch kurz über ein Buch sprechen von unseren Kolleginnen bei Hansa Berlin. Die haben einen ganz, ganz, ganz jungen norwegischen Autor im Programm. Oliver Lovrensky heißt der. Ich hätte mal nachgucken sollen, wie jung der ist, aber ich glaube wirklich sowas wie 19 oder so oder 20. So Neeljo Biedermann winkt. Ist aber ein ganz anderes Buch. Das heißt Bruder, wenn wir nicht Family sind, wer dann? Und das sagt auch schon ein bisschen was über den Ton. Der Ton ist so krass aktuell, der ist irgendwie so den Leuten direkt abgehört, den jungen Leuten, dass ich kurz dachte, ich muss da jetzt einfach die ersten Sätze von vorlesen, weil das einfach so irre ist, was das mit einem macht. Und ich habe das Gefühl, egal wie man drüber spricht, man muss einfach kurz reinlesen. Und dann habe ich mir diese ersten Sätze kurz aus dem Manuskript kopiert. Und dann habe ich die einmal laut gelesen und war so, oh Gott, das ist richtig cringe, wenn ich die vorlese, weil das ist irgendwie so jung und man hat so einen krassen Ton im Kopf, aber wenn man es dann selbst laut ausspricht, war ich nur so, ja, nein. Also, wir haben ja diese kleine Vorschau, das ist jetzt nur für die Leute, die hier im Raum sitzen, da kann man sich diesen ersten Satz mal durchlesen und irgendwann, wenn das alles hochgeladen wird im Internet, kann man ja auch mal vielleicht in diese Leseproben reingucken. Es ist echt irgendwie ein mega besonderes Buch. Unbedingt mal. Echt, ich schwöre, der erste Satz reicht. Jetzt bist du nochmal dran.
Ja, und ich habe was aus dem Kinder-Jugendbuch. Da gab es jetzt vor einem Jahr inzwischen das Queer gestreift, das auch preisgekrönt wurde und das ich irgendwie total toll und wichtig fand, weil das viele wichtige Reden in den letzten Jahren über Queerness und dass da eine ganz andere Awareness und das irgendwie als Thema wirklich verselbstständigt wurde, darüber zu sprechen. Das wurde nochmal reingetragen dahin, dass sich Jugendliche, eigentlich auch eben ältere Kinder, bereits damit beschäftigen können, auf eine gute Art und Weise mit Illustrationen und Texten. Und dass tatsächlich irgendwie auch so ein pädagogisches Sprechen möglich ist, ohne dass ein Buch total dämlich, sozialpädagogisch Sachen einfach so schlecht erklärt. Und die beiden, Köller und Schautz, machen nochmal ein Buch über ein Thema, das, glaube ich, sehr viele Leute angeht und das gerade auch viele jüngere Leute angeht, nämlich über Neurodivergenz und ähnliche Phänomene, dass Menschen einfach sehr unterschiedlich denken und Gedanken und Wahrnehmung strukturieren und ihr Bewusstsein. Die machen ein Buch im Frühjahr, das heißt Richtig anders, anders richtig, selbstbewusst divergent. Und ich glaube, das wird sehr viele Leute genau in diesem Alter, aber auch älter, total angehen. Und es ist einfach eine ganz wichtige Diskussion, die ja gerade immer noch so geführt wird, als wären das so einzelne Freaks, die sich eben nicht konzentrieren können. Und da ist einfach noch was ja, also das steht richtig auf der Tagesordnung, würde ich sagen.
Ein bisschen dagegen steht jetzt eigentlich voll gut das Buch von Jolnay, unserem Wiener Verlag, von einer Autorin namens Laura Wiesböck. Ich muss es mal eben vom Zettel ablesen. Das heißt nämlich Digitale Diagnosen, psychische Gesundheit als Social Media Trend. Ich finde, das ist ein mega, mega Thema. Ich freue mich krass auf dieses Buch. Hätte es auch in Wahrheit am liebsten selbst gerne bei uns gemacht, aber gönnen wir natürlich. Also, da geht es darum und ich merke es einfach permanent irgendwie, sei es im eigenen Freundes- oder Bekanntenkreis oder sei es einfach bei Instagram, wie so krass Begriffe irgendwie aus der Psychologie Einzug in unser ganz normales so Miteinander gehalten haben. Also man spricht permanent über so auf einmal toxische Beziehungen oder manchmal sagen Leute irgendwie, ja, ich glaube irgendwie, ich habe ja auch ADHS und ohne, dass das irgendwie je diagnostiziert wurde oder man spricht vielleicht darüber, ah, vielleicht ist jemand auf dem Spektrum oder so und Also auf einmal haben diese Begriffe so ganz selbstverständlich Einzug gehalten. Oder Trauma ist ja auch so mega inflationär. Also wer hat nicht irgendwie ein Trauma? Und in Wahrheit zum Glück vielleicht nicht ganz so viele Leute, wie es irgendwie... Du zum Beispiel mit deinem Honigtrauma. Ist das wirklich ein Trauma? Oder ist es vielleicht doch einfach nur so eine Anekdote von der Messe?
So.
Genau. Und ich finde es einfach super interessant, dieser Frage mal nachzugehen. Was bedeutet das eigentlich, dass das ja eigentlich, genau, es geht da um psychische Gesundheit und das sind große Themen. Und was bedeutet das eigentlich, wenn die auf einmal so Einzug in unser tägliches Miteinander erhalten und wenn Leute da irgendwie auch vielleicht mit Selbstdiagnosen irgendwie arbeiten? Und ich habe das Gefühl, das ist einfach so mega virulent und es ist sehr einleuchtend, dass jemand da jetzt ein Buch zugeschrieben hat.
Ja, auf jeden Fall. Ganz wichtig und ist genau, glaube ich, steht jetzt auch gerade richtig so auf der Liste, dass darüber gesprochen werden muss, weil es ja gerade ganz vielen Leuten auch klar wird, wie sehr dadurch die Welt anders strukturiert wird. Genau, und ich habe zum Schluss noch ein Buch von Hansa in München aus dem internationalen Programm, das auch schon auf Social Media von unserem Social Media Team verkündet wurde, weil es sowas Schönes ist und eigentlich der ganze Verlag sich einfach schon total freut. Und im Juni erscheint eben auf vielen Sprachen gleichzeitig Ocean Wongs neuer Roman, auf Deutsch Der Kaiser der Freude, sein zweiter Roman. Und das ist gerade wirklich... was ganz Tolles und das Manuskript lesen war natürlich schon ein großartiger Moment. Es war sehr secret-capped und mit vielen Erklärungen, die man unterschreiben musste und so weiter. Und man
so, richtig NDAs musstet ihr unterschreiben,
ja,
oder?
Ja, genau, internationale Literatur. Ich weiß nicht, wie ich es dann geschafft habe, es trotzdem lesen zu dürfen, aber irgendwie ging das. Genau, und es ist ein Roman, der irgendwie sehr, sehr geschickt, nicht geschickt, das ist das falsche Wort, weil geschickt ist das alles nicht, weil das viel zu existenziell dafür ist, aber der weiter transportiert, was im ersten Roman bereits angelegt war. Es ist eine Geschichte aus so einem sehr abgehängten Gebiet der USA, in dem immer noch so alte, zerfletternde Hope-Obama-Plakate hängen und so weiter, aber das alles lange vorbei ist und man in viel dystopischeren USA und in einer viel zerfallenderen Welt lebt. Und da trifft ein junger, queerer Asiatic American auf verschiedene Figuren, vor allem auf eine viel, viel ältere Frau, die letztlich eine Überlebende des Zweiten Weltkriegs oder auch des Holocaust ist. Und in dem Roman geht es ganz stark um Freundschaft und um Solidarität über alle möglichen Identitäten hinweg. Und es ist total bewegend. Es ist irgendwie in ganz wenig ruhigerem Ton geschrieben, der dem so ganz angemessen ist. Und ja, ich bin total gespannt, wie die Welt damit umgehen wird und freue mich sehr. Und er kommt dann ja auch im nächsten Herbst nach Deutschland für eine Lesereise. Und es war letztes Mal schon ganz, ganz beeindruckend und toll. Und ja, das ist der Ausblick.
Ja, cool. Lässt sich doch gut an, das Frühjahr, oder?
Bisher schon, mal gucken.
Jetzt, ja.
Jetzt gucken wir in die Vergangenheit.
Jetzt Ende. Also, zum Abschluss unseres Podcasts machen wir immer so eine Schätzfrage, die wir uns gegenseitig abwechselnd stellen. Ich finde, du stellst oft die viel, viel fieseren und ich liege. Also ich würde sagen,
das
wenn man...
Das liegt an mir.
Ja, und ich würde auch sagen, ich liege viel häufiger daneben als du bei meinen Schätzfragen, weil die immer so einfach sind. Egal. Jetzt haben wir eine Schätzfrage für euch, fürs Publikum. Ihr könnt einfach abstimmen, indem ihr die Hand hebt. Und wir werden das ein bisschen hier auf der Tonspur, oder?
Ja.
Genau, sagen, wie viele Hände wir sehen. Also, auf der Messe ist es ja so, dass die Verlage an ihren Ständen ihre ganzen Bücher ausstellen. Und da sind ja auch immer Leute von den Verlagen an den Ständen, die immer so Standdienst haben und so nach dem Rechten schauen und so und schon auch ein bisschen aufpassen, dass Leute nicht einfach die Bücher einstecken. Dennoch ist es so, dass jedes Jahr viele, viele Bücher geklaut werden auf der Messe. Und jedes Jahr gibt es dann auch so das meistgeklaute Buch. Also es gibt das meistgeklaute Buch der Messe. Und dann gibt es ja auch nochmal...
Ist man ja auch ein bisschen stolz dann.
Voll. Da würde ich denken, so geil, das ist ein Bestseller, ey. Das klauen hier jetzt 5.000 Leute und es kaufen sich jetzt 50.000. Genau. Und dann gibt es ja aber auch noch ein bisschen kleiner, so das meistgeklaute Buch einfach des eigenen kleinen privaten Standes. So, wir wissen da dann noch nicht, also wir haben von einer Kollegin gefragt, die bei uns den Stand, also die quasi alles mit dem Stand, alles organisiert, alles im Blick hat, und wir so, Miriam, wer klaut hier denn schon was? Und hat sie gesagt, nee, ist viel zu früh, kann sie noch gar nicht sagen und so. Schade. Deswegen müssen wir ins letzte Jahr blicken, also letztes Jahr Frankfurt, und fragen euch, welches Buch glaubt ihr, war das, was am meisten geklaut wurde am Hansa-Stand? Drei stehen zur Auswahl. Vielleicht lese ich die einmal vor, damit man die alle gehört hat, und danach stimmen wir ab. Genau. Also, war es A, Wolf Haas, Eigentum? War es B, T.C. Boyle, Blue Skies? Oder war es C, Emma Klein, Die Einladung? Also nochmal, zur Auswahl stehen Wolf Haas, Emma Klein, T.C. Boyle. Stimmen wir jetzt sofort ab?
Ja.
Okay. Wer hebt die Hand für Wolf Haas? Das sind zwei.
Zwei von vielen, Minderheit.
Mutig, sich aber mit dieser Meinung hervorzuwagen. Okay. Wer glaubt, es war T.C. Boyle, Blue Skies? Ah, eins, zwei.
Viele Stimmen.
Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wow, 700 Stimmen. Ja, es sind echt viele hier auch in diesem Saal. Haben wir ganz schnell gezählt. Okay, und wer glaubt, dass es Emma Klein die Einladung war? Auch so einige. Fünf. Oh, das ist recht knapp. 500 meinte ich. Das ist recht knapp, würde ich jetzt sagen, Emma Klein gegen T.C. Boyle. Aber die meisten waren für T.C. Boyle, oder? Und welches war's?
T.C. Boyle.
Wuhu! Wer auch immer das gestimmt hat. Ja, ich würde sagen, T.C. Boyle wird sich mega freuen, wenn man ihm das mitteilt. Ich glaube, der wird richtig denken, geil, ey. Finde ich richtig geil. Der wird denken, warum war ich nicht das meistgeklaute Buch der ganzen Messe? Aber egal, Hauptsache am Hansastand ging's weg.
Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen so Populismus mal wieder, dass T.C. Boyle ist halt für sehr viele Leute da und beide andere kommen mir tatsächlich auch von außen irgendwie noch ein bisschen spezieller vor. Und das wird der Grund sein. Oder keine Ahnung, vielleicht die jungen Frauen, die ja mal Klein lesen, haben noch ein bisschen Kultur und klauen nicht so einfach. Keine Ahnung. Hast du schon mal jemanden klauen sehen? Ich habe schon richtig dreiste Sachen gesehen. Ich habe ja immer so wenig Zivilcourage, dass ich dann auch nicht, ich sitze dann so da, so mit offenem Mund und mache einfach
gar nichts.
Hast du
richtig Leute sich da sowas einstecken sehen?
Ja, nee, das machen die ja nicht. Einstecken ist ja die schlechteste Klaustrategie auf Buchmessen.
Was hast denn du gesehen?
Man geht so langsam weg, natürlich. Ich glaub, das
wie?
Ist,
aber so rückwärts in Zeitlupe mit so einem Buch in der Hand?
Na,
oder
beiläufig. Man muss alles immer, du kannst auch Fahrräder, auch im Supermarkt, du klaust natürlich nicht, dass du das so ostentativ wegpackst und so, sondern man verhält sich wie immer, ganz selbstverständlich, dann kannst du alles. Das ist halt wie der Hauptmann von Köpenick oder so, oder? Die Leute gehen so langsam mit dem Buch so ein paar Schritte zur Seite und dann noch ein paar und dann sind sie am Nebenstand und verschwinden so langsam. Und das funktioniert so gut.
Aber und du, sowas hast du schon mal beobachtet?
Ja.
Hast du dann so ladendetektivmäßig bist du hinterher so, entschuldigen Sie.
Nein, also als ich das jetzt am Hansastand gesehen habe, war ich einfach gelähmt. Also ich war richtig so, oh Gott, das ist meine Rente.
Aber gleichzeitig sind wir auch ein bisschen stolz. Haben wir. Vor allem, wenn das ein Buch war, was du betreut hast, hast du dann heimlich gedacht, so, geil, das hat sich jetzt jemand mitgenommen.
Ja genau, das wollte ich.
Dafür machen wir diesen Job.
Mit diesem dunklen Gossip enden wir. Wir danken ganz, ganz herzlich dem Publikum.
Danke.
Es war ganz toll mit euch. Und wir danken unserem Social-Media-Team. Das habt ihr wahnsinnig toll hier vorbereitet.
Danke.
Unglaublich schöner Raum, in dem wir hier gerade in Frankfurt sind. Es war total der schöne Spirited Place auf dieser Messe. Und Dankeschön, Emily.
Ja, ich danke dir auch, Florian. Ich kann nicht glauben, dass wir noch wach genug waren, das hier alles zu machen.
Ja, jetzt schnell raus und auf all die Partys, von denen ich gesprochen
so
habe.
So ist es.
Danke.
Tschüss.